Deutschlandfunk, Medias Res.
Modemagazine, das waren immer und sind bis heute Orte für meist junge, schöne Frauen, Models. Umso größer ist die Aufmerksamkeit, wenn damit gebrochen wird. So wie gerade in der deutschen Ausgabe der Vogue, deren neues Cover ebenfalls eine wunderschöne Frau ziert. Nur ist die 102 Jahre alt, Margot Friedländer, mit weißen Haaren und in leuchtend rotem Mantel, freundlich lächelnd. Margot Friedländer, eine Jüdin. Ihre Mutter, ihr Bruder, beide wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Sie überlebte den Holocaust, lebte danach in den USA, kehrte dann aber zurück nach Deutschland 2010 und tritt seitdem auf als das, was wir Zeitzeugen nennen. So wie etwa in diesem Interview in unserem Programm vor 5 Jahren, in dem sie über ihr Engagement an Schulen berichtet hat.
Ich merke immer, dass verschiedene Sachen, die ich sage, besonderen Eindruck auf die Schüler machen. Wenn ich auch sage, es ist, was war, war, das können wir nicht mehr ändern, aber es ist für euch jetzt, für eure Zukunft, dass sowas nie wieder geschehen darf. Ich will nicht, dass jemals einer von euch mit so etwas konfrontiert wird, was wir erleben mussten. Es ist alles für euch.
Doch sie werden weniger Menschen wie Margot Friedländer, die das Grauen der Shoah hautnah erlebt haben und davon berichten können. Weshalb es umso wichtiger wird, andere Wege der Erinnerung an diese Zeit zu entwickeln. Ein Thema, zu dem die Historikerin Alina Bothe am Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg forscht und die ich vor der Sendung gesprochen habe und das gefragt habe. Frau Bothe, Margot Friedländer auf dem Cover der Vogue, das erregt gerade auch im Internet, auf Social Media große Aufmerksamkeit. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist eine solche Aktion, ein solcher ja doch besonderer Medienauftritt?
Ich finde es einen sehr beeindruckenden Auftritt, weil er uns vor allen Dingen an die junge Margot Friedländer erinnert, die mit ihren Träumen und Wünschen da stand, die hätte Modedesignerin werden wollen, wenn nicht die Dinge ganz anders gekommen wären und sie die einzige Überlebende ihrer Familie gewesen wäre. Insofern, ich finde es einen beeindruckenden Auftritt, gerade in jetzigen Zeiten.
Und auch gerade, um jüngere Menschen zu erreichen?
Um jüngere Menschen zu erreichen, aber auch, um einfach die Allgegenwärtigkeit zu zeigen. Die Vogue wird, ja klar, von jüngeren Menschen gelesen, aber nicht nur. Der Auftritt ist ja so, dass er quer durch alle Medien rezipiert wird. Und ich denke, auch das ist das Entscheidende. Die Vogue wird damit kurzfristig zum Metamedium der Erinnerung.
Wir hoffen natürlich, dass uns Margot Friedländer noch lange begleiten wird, aber es wird der Tag kommen, an dem Sie, an dem andere Zeitzeugen nicht mehr leben werden. Wie sind wir darauf vorbereitet, wenn wir über Erinnerungskultur sprechen?
Bisher überlassen wir ganz viel der Last des Erinnerns den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die diese immer noch tragen und immer noch berichten. Hochbetagt aus ihren eigenen Erinnerungen. Ob wir gut darauf vorbereitet sind, da bin ich nicht sicher. Wir haben technisch viele Möglichkeiten. Viele der Zeitzeuginnen haben uns Interviews in unterschiedlichen Formaten hinterlassen. Aber es bleibt an uns, erstens zuzuhören und zweitens weiterzugeben und weiterzuerzählen.
Lassen Sie uns über die verschiedenen Formen, in denen wir diesen Zeitzeugen in der Vergangenheit ein Forum gegeben haben, in dem wir sie aufgezeichnet haben. Lassen Sie uns über die verschiedenen Wege sprechen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir kennen alle die Terminals in Museen, in denen wir uns Audios anhören können. Es gibt aber sogar inzwischen Hologramme.
Genau, es gibt die sogenannten Hologramme, die über Spracherkennungssoftware funktionieren, bei denen es möglich ist, eigene Fragen zu stellen und dann erkennt das Programm quasi die Frage und spielt die korrekte Antwort aus. Also auf die Frage, können Sie mir etwas über Ihre Familie erzählen, kann dann ein Hologramm antworten, ein Zeitzeugen-Hologramm und zum Beispiel etwas über das Leben in Polen in den 1930er Jahren vor der Shoah berichten.
Das fußt dann auf dem, was tatsächlich auch diese Zeitzeugin, dieser Zeitzeuge eingesprochen, gesagt hat.
Das ist eine sehr, sehr aufwendige Technologie. Die werden über Tage aufgenommen und über Monate beziehungsweise Jahre nachbearbeitet.
sprechen wir über das, was möglicherweise eines Tages noch zusätzlich möglich sein wird. Wir erleben gerade eine KI-Revolution. Denken Sie, dass es auch eines Tages möglich sein wird, mit KI-Versionen von Zeitzeugen zu sprechen oder sie zu sehen, sie zu hören, quasi virtuelle Avatare echter Menschen, gespeist aus deren Interviews, die dann auf aber aktuelle Fragen antworten könnten?
Das ist eine interessante Frage. Also technisch ist das jetzt nicht mehr weit weg, dass das möglich ist. Wenn man sich das Visual History Archive der UC Shoah Foundation als Grundlage nimmt, 52.000 Interviews, damit die KI arbeiten lässt, dann wird es möglich sein, daraus unterschiedlichen Persona zu generieren, die dann Zeitzeugengespräche führen könnten. Inwieweit diese dann wirklich quasi passend auf Gegenwartsfragen antworten können, das ist, glaube ich, eher eine Frage für Menschen, die solche Programme schreiben, als für mich. Ich kann sagen, es ist gut vorstellbar, die KI mit 52.000 Interviews der UC Shoah Foundation arbeiten zu lassen. Die KI wird daraus Persona generieren können, mit denen man dann Gespräche führen kann. Inwieweit die Gespräche zwischen Person und KI oder Person und den jetzt aufgezeichneten Hologrammen quasi natürlicher sich als Gespräch anfühlen. Das, glaube ich, wird erst die Zeit und das Ausprobieren zeigen. Und ich denke, das ist ja auch das Entscheidende bei digitalen Technologien. Wir können uns relativ viel vorstellen. Wie es funktioniert, wissen wir erst, wenn wir es ausprobieren.
Und es ist ja dann die Frage, ob es wünschenswert ist und ob es wirklich so sein sollte, denn technischer Fortschritt und was da alles möglich ist auf einmal, das ist nicht neu. Und bereits vor Jahren warnte da in der jüdischen Allgemeinen ein Erziehungswissenschaftler, wenn Zeitzeugen virtuell als Hologramme auftreten würden, damals ging es um Hologramme, seien Holocaustleugnung und Geschichtsverfälschung Tür und Tor geöffnet. Also die Frage, wie gefährlich ist, worüber wir hier gerade sprechen?
Das ist mit der gesamten Frage KI eine relevante Frage, weil wir ja natürlich tatsächlich nicht wissen, wie sich KI weiterentwickeln kann, wie KI auch damit arbeiten kann. Und stellen Sie sich die Persona eines Auschwitz-Überlebenden vor, der sagt, es hätte keine Gaskammern gegeben. Welche Wirksamkeit erreicht das? Aber, Gegenbeispiel. Der Auschwitz-Überlebende als Persona, gespeist aus 8.000 Interviews, der einen ganz beeindruckenden Bericht über Auschwitz liefert. Es ist mit einem Risiko verbunden und es wäre absurd, dieses Risiko nicht in Betracht zu ziehen. Aber Technologie auszutesten, könnte auch dazu führen, dass es eine sehr positive Entwicklung ist.
Es gibt einzelne Initiativen, es gibt Interviews in Medien, wie das nun in der Vogue, es gibt Museen. Wie wichtig wäre es aus Ihrer Sicht, das einmal alles zu bündeln? Sie sprachen eben schon die Vielzahl der Interviews an, also eine Art zentralen Ort der Erinnerung zu schaffen.
Zentral. Das, was wir brauchen, wenn ich das jetzt mal fachlich ausdrücke, ist eine relationale Datenbank, in der sich sämtliche Interviews finden lassen. Wir können davon ausgehen, dass wir mehr als 100.000 Interviews mit Shoah-Überlebenden haben. Es ist aber unendlich schwierig, diese zu finden. Wenn sie nicht in einem der wenigen großen Archive sind, ist man lange am Suchen und auch für Fachkolleginnen und Kollegen, ist es oft eine sehr langwierige Arbeit, sie zu finden. Das hieße, wenn man diese Zentrale des Erinnerns hätte, 100.000 Interviews plus X zusammengebündelt, mit neuer Technologie erfasst, dann wäre ja auch was ganz anderes an Arbeit mit diesen Daten möglich. Und dann wäre es uns vor allen Dingen auch möglich, auf die meisten dieser Interviews zuzugreifen. Denn bei 100.000, seien wir ehrlich, die allermeisten werden nie angehört. Wenn wir aber sie bündeln und potenziell mit KI darüber zu arbeiten, dann können wir zum Beispiel sagen, ich hätte gerne sämtliche Berichte vom 18. Januar 1943 aus Warschau. Und hätte dann die Möglichkeit, tatsächlich basierend auf vielleicht 40, 50, 80 Erinnerungen, die sich in diesem ganzen Pool von 100.000 Interviews finden, einen ganz neuen Blickwinkel zu einem spezifischen Element der Geschichte der Shoah erforschen und schreiben zu können.
Margot Friedländer oder wie wir Erinnerungen bewahren können, wenn Zeitzeugen nicht mehr da sind. Alina Bothe war das vom Selma Stern Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg.